NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Heute am Mikrofon Miron Tenenberg. Hallo. Auch wenn es vielen fern scheint, Antisemitismus ist in Deutschland kein abstraktes Phänomen mehr. Seit Jahrzehnten wird von Betroffenen vor sich verschärfenden Entwicklungen gewarnt. Der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, Josef Schuster, erklärte in der vergangenen Woche, dass jüdische Wohlergehen in einem Land zum Gradmesser für Demokratie und freiheitliche Ordnung. Und der Publizist Michel Friedmann warnte dann in dieser Woche davor, dass hier in Deutschland in 10 Jahren die Demokratie abgeschafft sein könnte. Wörtlich, der Zeitstrahl ist kurz, es wird verdammt ernst. Aber kommen diese Mahnungen überhaupt an? Jetzt meldet sich auch der Verband jüdischer Journalistinnen und Journalisten zu Wort. In einem kürzlich veröffentlichten 5-Punkte-Plan sieht dieser einen Weg, strukturell und konkret zu handeln. Darüber spreche ich jetzt mit Gerald Bayroth. Er ist Rundfunkjournalist beim Westdeutschen Rundfunk und auch Vorstandsmitglied beim noch jungen Verband, der sich selbst JJJ abkürzt. Herr Bayroth, die Debatte um wirksame Strategien gegen Antisemitismus hat in den letzten Wochen neue Dynamik bekommen. Am 18. September 2025 hat das Bündnis Dach gegen Judenhass einen 5-Punkte-Plan vorgestellt. Dem Bündnis gehören über 200 Akteure und Akteurinnen der Zivilgesellschaft an. Mir fällt auf, dass es sich meist um Organisationen handelt, die entweder selbst jüdisch oder stark von jüdischen Themen geprägt sind. Auch der Verband jüdischer Journalistinnen und Journalisten hat den Plan unterschrieben. Darin wird allgemein ein Schutz von Synagogen gefordert, die Verhinderung antisemitischer Projektförderung und Ermöglichung von Kulturpartnerschaften mit israelischen Projekten, klare Feiertagsregelungen für jüdische Personen sowie die Sicherung der freien Religionsausübung. Ihr Verband, der JJJ, geht noch einen Schritt weiter und ruft Zeitungsverlage, öffentlich-rechtliche und private Sender und sogar journalistische Content-Anbieter auf, diesen Plan zu unterzeichnen und praktisch umzusetzen. Friedrich Merz hat in der vergangenen Woche beim Neujahrsempfang des Zentralrates den Wert jüdischen Lebens für Deutschland betont, ein starkes Statement abgegeben, aber meines Erachtens wenig Konkretes genannt. Wie war Ihr Eindruck?
Ja, ich glaube, das ist in der Tat ein wichtiges Problem, was Sie da ansprechen. Jüdinnen und Juden erleben das häufig als Sonntagsreden, was da zu hören ist. Wir erleben das als Floskeln und die Mehrheitsgesellschaft hat manchmal, glaube ich, schon das Gefühl, da ganz groß was getan zu haben, wenn dann eine Rede gehalten worden ist. Gerade wenn ein Anschlag passiert ist, fallen gerne so Sätze wie "Wir dulden nicht" und ich denke, wir haben doch gerade geduldet. Es ist doch gerade ein Anschlag passiert. Wie kann man da sagen, wir dulden nicht? Und ich kann nur sagen, da wäre es besser, weniger großspurig zu sein und mal zu verzichten auf diese Sätze, wir dulden nicht. Manches muss vielleicht geduldet werden, weil Gewalt einfach passieren kann beispielsweise. Und ich glaube, es kann die Rolle von Jüdinnen und Juden sein, zu sagen, Leute, wir können es nicht mehr hören mit dem Floskelkarussell.
Dann werden wir doch mal konkreter. Warum wird von politischen Akteurinnen und Akteuren nicht mehr gegen Antisemitismus getan?
Es ist, glaube ich, gar nicht so furchtbar leicht, da was Konkretes, Gutes gegen zu tun. Mein Eindruck ist der, dass die Gesellschaft den Antisemitismus noch nicht so ganz als ihr Problem erkannt hat. Also diese Realität, die Sie kennen, die ich kenne, man geht in eine Synagoge und es steht ein Polizeiauto davor, die erleben viele nicht. Und ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft es noch nicht erkannt hat, dass es ihr eigenes Problem ist und wie ernst es ist.
Antisemitische Codes zu verstehen ist für Nicht-Betroffene nicht immer so einfach. Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Naja, oft werden die alten Stereotype ersetzt. Also im Mittelalter hatte man das Stereotyp, Juden würden das Grundwasser vernichten und würden kleine Christenkinder umbringen. Und leider begegnen uns diese Stereotype dann gar nicht so verändert wieder in der Berichterstattung oder in Äußerungen zum Nahostkonflikt. Also dass Israelis das Grundwasser schädigen in den besetzten Gebieten. Die Kinder tauchen auch immer wieder auf. Oder was eben auch ganz häufig ist, ist die Umkehr von Tätern und Opfern. Also diese Lust daran, den Nahostkonflikt zu vergleichen mit Metaphern, mit Begriffen, die irgendwie mit dem Nationalsozialismus zu tun haben. Also, dass man eine Region, Gaza oder Westbank, plötzlich als Lager bezeichnet. Auch der Gebrauch dieses Wortes Genozid, diese Lust daran, Israel einen Völkermord vorzuwerfen. Man kann immer noch diskutieren, ob das stimmt oder nicht. Das liegt nochmal auf einer anderen Ebene. Aus meiner Sicht sind die Argumente, die dafür sprechen, ich finde das häufig ziemlich schwach begründet, aber davon ab geht es natürlich um eine bestimmte Lust, das, was vor nicht vielen Jahrzehnten mit Jüdinnen und Juden passiert ist, jetzt auf den Nahostkonflikt zu übertragen, und das wird häufig nicht erkannt. Ich habe neulich in der Zeitung sowas gelesen wie: Mitten im Gaza-Krieg will der Koch Eyal Shani in Berlin ein Restaurant eröffnen. Kann das gut gehen, solange Palästinenser Hunger leiden? Also offenbar dürfen Israelis, also Juden, keine Restaurants eröffnen, wenn anderswo gehungert wird. Also derjenige, der nur israelischer Staatsbürger ist, ist an den Handlungen Netanjahus offenbar unmittelbar schuld. Und dann wird noch so von ferne angetickt das Klischee des reichen, sozusagen fetten Bonzen, der sich da bereichert. Interessanterweise war dann hinter dem Link ein Zeitungsartikel, der völlig okay war. Es ist den Menschen da reingerutscht in eine Schlagzeile, offenbar in dem Bedürfnis, da eine knackige Schlagzeile hinzukriegen.
Sie sprechen jetzt auch für den Verband jüdischer Journalistinnen und Journalisten. Welche Schritte sind jetzt entscheidend, dass Medienhäuser ihrer Verantwortung gerecht werden können?
Also wir würden uns wünschen, dass es Antisemitismusbeauftragte in den Medienhäusern gibt. Wir würden uns wünschen, dass es ein stärkeres Monitoring gibt in den Medienhäusern. Wie sind wir weitergekommen mit dem Thema? Und wir vermissen in den Medienhäusern Wissen zu dem Thema und eine Sensibilität zu dem Thema. Also was ist ein antisemitisches Stereotyp? Dafür gibt es oft wenig Wissen, wenig Sensibilität. Liegt auch daran, dass die Kolleginnen und Kollegen oft in einer anderen Realität leben, als die, die wir als Jüdinnen und Juden erleben. Also das Problem Antisemitismus wird nicht als so ganz dringend erkannt, wie Jüdinnen und Juden das häufig sehen.
Wurden Sie mit Ihren Forderungen von den Pressehäusern gehört? Haben Sie Rückmeldung bekommen?
Haben wir so nicht bekommen. Es ist jetzt nicht unser Fünf-Punkte-Plan. Es ist ein Fünf-Punkte-Plan, den wir mit unterschrieben haben als Erstunterzeichner. Und da haben wir bislang wenig Rückmeldung.
Welche weiteren Forderungen stellen Sie denn in diesem Fünf-Punkte-Plan?
Ja, die weiteren Forderungen in dem Fünf-Punkte-Plan sind zum Beispiel Antisemitismusbeauftragte an den Hochschulen einzurichten, die vielen Boykottaufrufe gegen Israel, dass man die adressiert. Dazu gehört auch, dass es einen stärkeren Austausch von Polizei und Justiz gibt mit israelischen und jüdischen Einrichtungen, einfach, dass das für die auch zur Lebensrealität gehört, stärker Synagogen zu schützen und so weiter. Das heißt, man kann vieles sagen zu diesem Fünf-Punkte-Plan. Was ich persönlich daran richtig gut und richtig brillant finde, ist zu sagen, es geht verschiedene Gesellschaftsbereiche an. Oft ist ja die Versuchung, die zu sagen, das ist ein Problem mit ein paar dumpfen Rechten, wahrscheinlich auch eher mit ungebildeten Leuten, und das stimmt alles so nicht. Also die ganze Gesellschaft ist von diesem Problem durchsetzt und das muss adressiert werden. Und da finde ich diesen Fünf-Punkte-Plan richtig guten Aufschlag, an dem man weiterdenken kann. Wie kann man das machen? Antisemitismus, der ist oft nicht so ganz offensichtlich. Die Leute schreiben sich nicht auf ihre Stirn Antisemit drauf. Das passiert in Deutschland häufig verdeckter, und das kann auch passieren, ohne dass Leute das genau wissen, aber oder dass Leute selber vielleicht auch der Meinung sind, das ist doch auf keinen Fall antisemitisch, was ich hier sage. Aber darüber braucht es eine Auseinandersetzung, und das müssen wir als Jüdinnen und Juden, aber auch als Gesellschaft eben stärker adressieren. Und da finde ich es eine gute Sache zu sagen, es ist nicht der eine Punkt, sondern es sind in diesem Fall vielleicht fünf, aber es geht um viele Perspektiven dabei und es geht um viele Bereiche der Gesellschaft.
Sind Menschen, die sich antisemitisch geäußert haben, auch gleichzeitig antisemitische Menschen?
Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, dass wir da wirklich einen Unterschied machen müssen zwischen antisemitischen Äußerungen und antisemitischen Menschen. Also es gab ja mal eine Zeit in Deutschland, da wurden richtig antisemitische Vereine gegründet. Im 19. Jahrhundert war das der Fall, die Juden sind unser Unglück. Also der Antisemitismus wurde als wissenschaftlich begründet verkauft und die Leute waren sozusagen stolze Antisemiten und haben das auch selber von sich so gesagt. Wir begegnen in unserem Alltag andauernd Stereotypen. Und da kann es passieren, dass jemand etwas Antisemitisches in die Sprache rutscht, irgendein Klischee von Juden und Geld oder von jüdischer Weltverschwörung, auch nicht immer so gut erkennbar. Unsere Verantwortung ist, über solche Klischees nachzudenken. Aber um die Frage zu beantworten, nein, eine antisemitische Äußerung macht noch keinen Antisemiten, keine Antisemitin. Und ich glaube, das ist für die Debatte ganz wichtig, weil es einfach leichter werden muss zu adressieren. Das war jetzt ein Satz, der ist problematisch, der ist auch antisemitisch. Das heißt aber nicht, dass ich dich ablehne, mit dem ich gerade spreche oder mit der ich gerade spreche, sondern dass ich diesen Satz ablehne. Und das auseinanderzuhalten, das könnte die Debatte, glaube ich, wirklich erleichtern.
Und ist eine Israel-Kritik denn automatisch antisemitisch?
Das ist ja eine Frage, die einem häufig begegnet. Darf man denn gar nicht Israel kritisieren oder auch der Vorwurf, jegliche Kritik würde als antisemitisch abgestempelt? Und da muss ich mal sagen, das tut kein Mensch. Selbst diejenigen, die eine ziemlich weite Antisemitismus-Definition haben, sagen nicht, dass jede Kritik am Staat Israel antisemitisch sei. Das gibt's einfach nicht und es ist seinerseits zum Klischee geronnen, aber da wird Menschen Sand in die Augen gestreut. Es ist so, dass das Wort Kritik, das kommt vom griechischen Krino, unterscheiden. Das finde ich ganz wichtig. Kritik ist ein hochdifferenziertes Geschäft und das ist was anderes als bloß rumbölken oder rumhetzen. Also natürlich ist Kritik an Netanyahu okay oder kann okay sein. Natürlich kann man diese oder jene Maßnahme einer israelischen Regierung kritisieren. Was nicht okay ist, ist ein Land als Ganzes zu verdammen. Also es gibt da eine wunderbare 3D-Regel, daran kann man sehr gut erkennen, was die Grenze ist in der Rede über Israel oder in der Israel-Berichterstattung, also Dämonisierung, Delegitimierung, doppelte Standards. Was verbirgt sich dahinter? Dämonisierung wären so Behauptungen, die das ganze Land als böse darstellen. Ja, und Delegitimierung, die sagen, es ist ein Land, was es nicht geben dürfte oder auf gestohlenem Grund und das ganze Land darf es nicht geben, darf da nicht sein. Doppelte Standards bedeutet, dass man Dinge an Israel kritisiert, die man an anderen Ländern nicht kritisiert. Das fällt ja schon auf. Also in Syrien war wirklich ein Diktator am Werke und die Menschenrechte sind dort nicht gerade geachtet worden. Dennoch schlägt das dem Land Israel gerade mit einer anderen Wucht entgegen. Also das sind ganz gute Maßregeln. Ich finde es halt sehr auffällig. Man findet dieses Wort Israel kritisch im Duden. Wir haben nicht das Wort China kritisch, wir haben nicht das Wort Ungarn kritisch im Duden. Ich glaube, dieses Wort Israel kritisch meint auch ein bisschen was anderes als nur kritisch. Wenn man gegen ein ganzes Land kritisch ist, dann ist das nicht mehr Kritik, sondern dann ist das eine Ablehnung eines Kollektivs, dann ist das eigentlich Hass oder Hetze. Das muss man mal mehr auseinanderhalten. Ich wüsste überhaupt kein Adjektiv deutschlandkritisch, dass man jetzt Deutschland als ganzes Land ablehnt oder so. Wenn die Leute kritisieren wollen, dann soll es aber auch Kritik sein mit Argumenten, mit wirklicher Kritik, mit Kenntnis auch, aber nicht einfach nur dieses dumme, undifferenzierte Rumgebölke und nicht irgendwelche Mythen.
In den journalistischen Häusern wird von heftigen Spannungen gesprochen. Einzelne Kolleginnen und Kollegen werden von Redaktionen zunehmend geschnitten oder unter Druck gesetzt. Wie kann man sowas ansprechen?
Also, wir bieten als JJJ natürlich Möglichkeiten dafür. Wir bieten Foren, wo wir uns untereinander austauschen können. Wir stellen auch eine Öffentlichkeit her, also wir adressieren das Problem, wir benennen das Problem und es gibt natürlich auch Gespräche mit Vertretern von Medienhäusern und neben dem, was sie schildern, erleben wir da auch sehr viel Interesse und ganz guten Willen.
Was passiert eigentlich, wenn alle Appelle ins Leere laufen, wenn also zwar gegen Antisemitismus gewarnt, aber nichts gemacht wird?
Also die vielen Appelle und Warnungen machen natürlich so ein Ringelpiez mit Anfassen-Gefühl. Aber es ist natürlich schlecht, Handlungen durch warme Gefühle zu ersetzen. Das schadet Jüdinnen und Juden, aber es schadet auch dem Rest der Gesellschaft. Wir sollten uns unseren Blick nicht vernebeln lassen. Das ist ganz wichtig. Ich will auch die Worte gar nicht diskreditieren, aber auch da kommt es darauf an, spezifisch zu sein und nicht mit so einer "Wir gehören doch alle zusammen" Rhetorik zu arbeiten. Wenn ein antisemitischer Anschlag passiert, dann gibt es schon Menschen, von denen es wahrscheinlicher ist, dass sie tot sind oder dass sie geschädigt sind als bei anderen. Trotzdem ist es wahr, dass Antisemitismus auch an der Demokratie nagt und am Ende auch den Rest der Gesellschaft schädigt. Und ich glaube, zu diesem klareren Blick, der wichtig ist, da können wir als JJJ und überhaupt als Jüdinnen und Juden was beisteuern.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Journalist Gerald Bayroth, der im Vorstand des Verbandes jüdischer Journalistinnen und Journalisten ist und den 5-Punkte-Plan gegen Antisemitismus erklärt hat. Zum Ende des Gespräches möchte ich Ihnen auch noch die Möglichkeit geben, sich einen weltlichen Song mit jüdischem Bezug auszuwählen. Haben Sie sich was überlegt?
Bashana Haba'a von den Maccabees. Bashana Haba'a heißt im kommenden Jahr. Die Maccabees sind eine A Cappella-Gruppe, die aus der Yeshiva University in New York hervorgegangen ist, orthodoxe Universität. Aber was mir besonders gut daran gefällt, ist, dass es was Heutiges, was Gegenwärtiges und was Fröhliches hat, wie sie vom neuen Jahr singen. Bashana Haba'a. Bashana. נשב על המרפסת ונזכור ציפורים נודדות ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה We'll sing together and the distance will just disappear. And the children will smile in a world that's gotten better. So let's bring in a healthy new year. Wait and see what a world there can be. And we know that there's always tomorrow. Oh, tire, oh, tire, come on, Toby, yeah. Bashan. Bashana haba'a, nifros kapot yadahim mul haor hanigar halava. Sie hörten die orthodoxe A Cappella-Gruppe Maccabees mit dem Titel Bashana haba'a, einem Lied zum neuen jüdischen Jahr 5786, das in der vergangenen Woche begonnen hat. Die Maccabees covern vor allem bekannte Lieder und geben ihnen einen jüdischen Touch. Das war dann auch Shabbat Shalom mit Miron Tenenberg am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung der aktuellen Parascha, also des aktuellen Torah-Abschnitts von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Kurz vor seinem Tod verabschiedet sich Moses von seinem Volk und beschwört es, auch ohne ihn weiter auf dem von Gott gezeichneten Weg zu wandeln. In unserer Parascha bekommen wir ganz nebenbei mit, dass Moses ein Meister in Sachen Lyrik ist, wenn er all das, was er noch loswerden will, auch ganz poetisch ausdrückt. In der Sache und im Inhalt bleibt Moses ernsthaft. Denn Moses ist sich voll und ganz darüber im Klaren, dass es vieles gibt, was dem Volk Israel gefährlich werden könnte. Überall lauern die Verführung und der Abgrund. Deswegen beschwört Moses seine Leute derart inbrünstig, nicht von ihrem Gott abzufallen. Moses will, dass sein Volk beim Leben, beim Lebensweg und bei der Lebensweise des Gottesvolkes bleibt für immer. Ab kommenden Montagabend feiern wir 7 Tage lang unser Laubhüttenfest Sukkot. Das heißt, geht morgen der Schabbat zu Ende, fangen wir in unseren jüdischen Gemeinden an, unsere Sukkot aufzubauen. Unsere Sukkot, unsere dürftigen und provisorischen Hütten. Damit wir nicht vergessen, dass wir Nachkommen von mittel- und heimatlosen Flüchtlingen sind und uns zugleich an die göttliche Gnade zu erinnern, die unseren Vorfahren nach ihrem Auszug aus Ägypten zuteil wurde, auf ihrem Weg von der Sklaverei in die Selbstständigkeit und Freiheit. Je nachdem, wie das Wetter ist, bleiben wir länger oder kürzer in unserer Sukkah, in unserer Laubhütte, um dort mindestens einen Segensspruch sagen zu können, mindestens eine Bracha. In wärmeren Ländern wohnen wir Juden sogar in den Sukkot. In wärmeren Ländern spielt sich in den Festzelten 7 Tage lang das Alltagsleben ab. Die Grundstimmung unseres Laubhüttenfestes ist geprägt von Fröhlichkeit und Dankbarkeit. Dankbarkeit vor allem auch deswegen, weil im Nahen Osten in dieser Jahreszeit die Landwirte ihre Ernte eingefahren haben. Auch die Fröhlichkeit an Sukkot hat mehrere Gründe. Immerhin erinnern wir uns an den 7 Tagen, an die Wundertaten Gottes, wie er sein Volk befreit, durch die Wüste geführt und dort sein Volk versorgt hat. Obwohl unsere Vorfahren ihrem Befreier gegenüber nicht gerade durch makellose Treue geglänzt haben. Wenn wir in unserer Sukkah sitzen und singen und tanzen und uns an diese Wundertaten erinnern, hoffen wir darauf, dass der Herr die Seinigen auch in Zukunft nicht vergessen wird. Die 5 Bücher Mose, unsere Torah, verpflichten uns, die Befreiung aus der Sklaverei, den Auszug aus Ägypten und die Wüstenwanderung unserer Vorfahren nie zu vergessen. Ein jeder von uns, egal in welchen Verhältnissen er lebt, ob arm, ob reich, ein jeder ist verpflichtet, sich an die Zeit des Elends und Mangels zu erinnern. Vor allem auch dann, wenn man sich hochgearbeitet hat und zu Ruhm und Ehren gekommen ist, soll man jene Zeit nicht vergessen, da unsere Vorfahren von ihren Peinigern grausam gequält wurden. Schließlich sollen wir auch in Friedenszeiten die Gefahr von Unfreiheit und Kriegen nie aus den Augen verlieren. In Zeiten von Krieg und Terror soll uns das Laubhüttenfest zu Gott Trost und Freude spenden, sowie Hoffnung machen. Nach unserer jüdischen Auffassung ist in guten Zeiten die Erinnerung an vergangenes Elend und Not eine Quelle von Freude und Dankbarkeit. Denn damit haben wir auch ein offenes Herz und ein offenes Ohr für das Leid anderer. Eine biblische Anordnung schreibt uns sogar vor, dass der Fremde, die Waise, die Witwe, dass also die Ärmsten der Gesellschaft, an der Festesfreude von Sukkot beteiligt werden müssen.
Sie hörten Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart mit Gedanken zum anstehenden Sukkot, dem Laubhüttenfest. Zum Schluss hören Sie das Lo Amuz, übersetzt lautet der Text: Ich sterbe nicht, sondern ich lebe und erzähle Gottes Werke. Zurechtgewiesen hat mich Gott, aber nicht dem Tode preisgegeben. Es singt Kantor Günther Singer.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.